Der Ausfall. Deutschland ohne Strom. Ein Podcast der Hochschule Ansbach. Folge 1. Katastrophe.
Hallo zusammen. Wir begrüßen euch zur ersten Folge unseres Podcasts Der Ausfall. Ich bin Toni.
Mein Name ist Nathalie und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ein Stromausfall kennen wir alle, aber dass in ganz Deutschland gleichzeitig die Lichter ausgehen, das haben wir noch nicht erlebt. Das ist ja auch sehr unwahrscheinlich.
Ja, genau das denkt man erstmal. Ich habe mich für den Podcast damit beschäftigt, welche Ursachen so ein Blackout haben kann und welche Bereiche unseres Lebens davon betroffen wären. Außerdem erzähle ich von ein paar Beispielen der letzten Jahre.
Beim Thema Blackout finde ich es spannend, was eine solche Extremsituation mit uns Menschen macht. Deshalb habe ich mich gefragt, wie verhalten wir uns und was macht das mit unserer Psyche?
Und das ist super spannend, weil so eine Situation kennen wir einfach nicht. Wir haben für den Podcast mit 3 Experten gesprochen und viele interessante Dinge herausgefunden.
Ja, allerdings. Toni, wir sind gespannt, was deine Gesprächspartner dir so verraten haben. Wie kann es denn jetzt überhaupt zu einem Blackout kommen?
Ja, wie kann es überhaupt so weit kommen? Tatsächlich gibt es eine ganze Liste an Möglichkeiten, die einen Blackout auslösen können. Dazu zählen Naturereignisse wie Erdbeben, Hochwasser oder Schnee, menschliches oder technisches Versagen, sei es der falsche Knopf oder die veraltete Anlage und. Ich habe mich für den Podcast mit Herbert Sauruck unterhalten. Er ist internationaler Blackout- und Krisenvorsorge-Experte und beschäftigt sich seit 10 Jahren mit dem Thema Blackout. Herr Sauruck, wie ist denn Ihre Einschätzung? Was ist die wahrscheinlichste Ursache für einen Blackout?
Also meine Einschätzung ist, und mit dem rechne ich binnen der nächsten Monate, dass es zu einem Blackout durch Komplexitätsüberlastung und Systemkollaps einfach von sich aus kommt.
Sie sprechen von einem Systemkollaps. Eine wichtige Rolle spielen da die alternden Infrastrukturen und der steigende Stromverbrauch im europäischen Netz. Von Bedeutung ist aber auch der Umstieg auf erneuerbare Energien. Der Autor Mark Ellsberg liefert in seinem Roman Blackout, Morgen ist es zu spät, nochmal eine ganz andere Möglichkeit. Durch einen Cyberangriff sitzt mehr als ganz Europa im Dunkeln. Hacker legen das System flach, das Ganze zieht sich über Wochen. Auch mit Mark Ellsberg habe ich gesprochen. Herr Ellsberg, unter den vielen Möglichkeiten, wieso ausgerechnet der Cyberangriff?
Ich persönlich habe es aus Storygründen so gewählt und der Grund war ganz einfach der, dass ich die vollen Konsequenzen eines so lang dauernden Ausfalls anzeigen wollte. Und die treten erst nach einer Woche und länger ein.
Also eine Art Warnung oder Weckruf. Der Extremfall mag ja viele aufgeweckt haben, aber kann es denn wirklich dazu kommen?
Es ist nicht unwahrscheinlich so ein Szenario, wenn wir uns jüngere Ereignisse anschauen, wie der Hack dieser Pipeline in den USA und ganz, ganz viele andere, die ja in der breiten Öffentlichkeit weniger wahrgenommen werden, aber in Wirklichkeit werden seit Jahren Infrastrukturunternehmen permanent gehackt.
Auch dieser Auslösefaktor scheint also nicht ganz unwahrscheinlich. Herbert Sauruck, unser Blackout-Experte, ist sich allerdings recht sicher.
Das Cyberthema oder Sabotage oder Extremwetterereignis, das ist nur der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Das Grundproblem liegt viel tiefer und breiter, nämlich dass wir seit 10 Jahren den Stressfaktor im System massiv erhöht haben und ein System, das schon permanent im Stress betrieben wird, wird anfälliger für Störungen.
Okay, nehmen wir also mal an, es kommt zum Extremfall. Wie läuft das Ganze denn dann ab?
Also es dauert Sekunden bis wenige Minuten, vielleicht auch bis das Stromversorgungssystem großflächig ausgefallen ist und damit kommt alles zum Stillstand.
Bankautomaten spucken kein Geld mehr aus, Supermarktkassen verstummen, Aufzüge bleiben stecken, die Ampeln nicht rot oder grün, sondern schwarz. Auch Mark Ellsberg war überwältigt von dem Ausmaß, das sich während seiner Recherchen für den Roman auftat.
Während der Recherchen wurde mir einfach immer klarer, dass die strukturelle Vernetzung unserer Welt noch viel weiter geht, als ich das ohnehin schon geahnt hatte. Und dass dann zum Beispiel so Dinge nicht funktionieren, wenn der Strom ausfällt, wie etwa die Klospülung oder sämtliche Tankstellen. Das waren für mich dann schon immer so Aha-Momente.
Herbert Sauruck teilt den Verlauf in 3 Phasen auf. Phase 1 beginnt in dem Moment, in dem der Strom weg ist und endet, wenn er dann wieder da ist. Doch schon hier zeigen sich die Probleme.
Das ist eben nicht ein Lichtschalter ein und überall ist der Strom wieder da, sondern man muss ein Kraftwerk starten, das muss man überhaupt einmal können.
Ist der Strom wieder da, beginnt Phase 2. Hier geht es darum, die Telekommunikation wieder aufzubauen. Die Phase zieht sich über mehrere Tage. Die Versorgung steht zu großen Teilen still. Phase 3 kann sich dann über Wochen ziehen. Versorgungsengpässe, ich erinnere an den Suezkanal, müssen erstmal wieder aufgeholt werden. Da es in Europa allerdings noch nie so weit gekommen ist, musste Mark Ellsberg sich für die Szenen in seinem Buch an allen möglichen Stromausfällen der Vergangenheit bedienen. Er analysierte unter anderem die Situation in den USA nach dem Hurricane Katrina. Dort waren Regionen tagelang auf sich allein gestellt. Aber auch Beispiele aus Deutschland boten Orientierung.
Speziell für die Landwirtschaft etwa gab es das Beispiel 2005 im Münsterland, wo es im Winter einen regionalen Ausfall gab durch Eis, das hat Leitungen und Masten umgerissen und dadurch kam es in einigen landwirtschaftlichen Großbetrieben zu entsprechenden Ausfällen.
Das angesprochene Beispiel vom Münsterland 2005 ist wohl einer der größten und längsten Stromausfälle in Deutschland. Jedoch war es kein Blackout, sondern nur ein regionaler, wenn auch sehr langer Stromausfall. Einen weiteren regionalen Großausfall gab es 2019 im Berliner Stadtteil Köpenick. 80.000 Einwohner waren bis zu 30 Stunden ohne Strom. Ein Bagger kappte eine Stromleitung. Die Folgen zeigten sich auch hier rasch. Pflegeeinrichtungen waren überfordert. Intensivpatienten mussten teils in benachbarte Krankenhäuser evakuiert werden. Im Januar 2021 klopfte er dann an. Der Blackout. Nach einer Störung in einem Umspannwerk in Südosteuropa mussten Rumänien, die Türkei und weitere Länder von unserem Stromnetz abgekoppelt werden. Sonst wäre das System zusammengebrochen. Normalerweise hängen auch diese mit an unserem kontinentaleuropäischen Netz. Nach ein paar Stunden war die große Aufregung für die meisten allerdings vorbei. Alles funktionierte wieder normal. Blackout-Experte Herbert Sauruck bereitet das Geschehen trotzdem große Sorge.
Der spannende Punkt war, dieses erste Umspannwerk, das ausgefallen ist, das war nicht als systemkritisch eingestuft und war nicht in den Systemsicherheitsberechnungen mit betrachtet. Die Frage ist für mich, wie viele solche Sollbruchstellen gibt es noch, die keiner am Radar hat und wo ich dann nicht weiß, wie das System sich verhält.
Es bleibt also spannend. In Europa gab es bisher keinen Blackout. Unser Netz ist stabil und sicher. Wir kennen es nicht anders. Die Frage ist nur, wie lange noch?
Ja, das stimmt. Es scheint ja wirklich eine reale Gefahr zu sein.
Allerdings, Gefahr ist, finde ich, auch genau das richtige Wort. Ein Blackout wirft ja nicht nur unsere Infrastruktur durcheinander, sondern unser gesamtes Leben. Alles, was wir als selbstverständlich betrachten, bricht weg. Nathalie, was macht das alles mit uns Menschen?
Ja, ein Blackout macht sehr viel mit uns Menschen, vor allem mit unserer Psyche und unserem Verhalten. Zu diesem Thema Blackout und Psychologie habe ich mich mit Magister John Haas unterhalten. Er ist Diplompsychologe und beschäftigt sich unter anderem mit den Auswirkungen eines Blackouts auf die Psyche und das Verhalten des Menschen. Herr Haas, wenn es jetzt zu einem plötzlichen Blackout kommt, was wäre eine der ersten Reaktionen von uns Menschen?
Die erste Reaktion wird Erstarrung sein. Da ist eine großflächige Erstarrung zu bemerken und aus dieser Erstarrung wird dann sich heraus eine Unruhe entwickeln. Das Kernproblem ist das, dass es für Blackouts relativ wenig Daten aus der Feldforschung gibt. Aber man kann davon ausgehen, dass die ersten paar Stunden mit Panik und Erstarrung sich auszeichnen werden.
In den ersten Stunden ist uns nicht bewusst, was gerade passiert. Kommunikation ist nur noch eingeschränkt möglich. Kommt es zu einem großflächigen Blackout, werden örtliche Organisationen, wie beispielsweise die Feuerwehr, die Menschen über Lautsprecherdurchsagen erstmals über das Geschehen informieren.
Das ist auch dieser Punkt, wo Menschen dann Gewissheit bekommen. Und mit der Gewissheit ist dann die Angst im Vordergrund.
Die Gewissheit über den Blackout ist da. Doch was macht das mit unserer Psyche? Hat ein Blackout, egal ob er 2 Tage oder eine ganze Woche dauert, bereits Auswirkungen auf unsere Psyche?
Es ist davon auszugehen, dass der Stresslevel wesentlich höher sein wird. Ebenso die Ängstlichkeit wird höher sein und der Depressionsfaktor ist eher ein Zeitfaktor. Das heißt, desto länger etwas dauert, desto schwieriger ist ein Großteil der Menschen in der Lage, auch eine Wohlgestimmtheit aufrechtzuerhalten.
Weil das Geschehen so unvermittelt eintritt, hält John Haas auch jegliche Form von Anpassungsstörungen bis hin zu posttraumatischen Belastungsstörungen für wahrscheinlich.
Es zeigt aber die Forschung, dass durchaus Menschen eine längere Zeit in der Lage sind, unter Ungewissheit geordnete Verhältnisse für sich und für andere aufrechtzuerhalten. Es gibt aber diesen sogenannten Tipping Point, diesen Kipppunkt, da sagt man, der ist wahrscheinlich so nach 2 oder 3 Tagen, wenn man sieht, es ist keine Verbesserung der Situation am Horizont.
Der sogenannte Tipping Point oder Kipppunkt tritt bei jedem Menschen individuell auf. Bei jemandem, der gut auf einen Blackout vorbereitet ist, sprich genügend Lebensmittel, Getränke und andere alltägliche Dinge zu Hause hat, tritt der Tipping Point spät bis vielleicht gar nicht ein. Bei Menschen, die ihre Ressourcen bereits nach 2 bis 3 Tagen aufgebraucht haben, kann die Stimmung deutlich schneller kippen. John Haas hat 5 Phasen des Blackouts aus psychologischer Sicht beschrieben. Diese Phasen stützen sich in groben Zügen auf die Krisen- und Katastrophenpsychologie. Die Schätzungen über die Zeiträume der Phasen stützen sich auf andere Desaster-Szenarien.
Die Phase 1, die Akutphase im Rahmen von den ersten paar Stunden stattfindet. Schock, Panik, desorganisiertes Verhalten, Erstarren und dann vielleicht leichte Unruhe. Irgendwann wird dann die Gewissheit immer größer und da kommen wir in die Phase 2, dass offenbar dieser Zustand länger anhaltend ist und hier entwickelt sich ein kollektives Notfallverhalten.
Ab einer gewissen Zeit wird dieses Notfallverhalten nicht mehr bestehen können. Nach 2 bis 3 Tagen kommt es zu Phase 3, in der individuelle Verhaltensweisen ausgeprägt werden. Menschen ziehen sich zurück oder versuchen sich zu Familie oder Freunden durchzustoßen. Man organisiert seine Ressourcen und entwickelt eine Eigengesetzlichkeit. Nach der ersten Woche gelangen wir dann in Phase 4. In dieser festigen wir unsere entwickelten Verhaltensweisen mit all seinen Konsequenzen. Manche Menschen werden mit ihrer Situation zufrieden sein, andere nicht.
Der Punkt 5 ist dann die Reetablierung des Vorkrisenzustandes. Möglicherweise gibt es dann Strom für 2 Stunden und die Leute laden als erstes ihre Telefone auf. Das ist sozusagen die Konsolidierungsphase.
Wie wir uns letztendlich bei einem Blackout verhalten werden, kann niemand vorhersagen. Wir können uns lediglich gut darauf vorbereiten. Herr Haas, inwiefern wirkt sich die Vorbereitung auf einen Blackout positiv auf uns aus?
Vorsorge gibt Verhaltensfreiheit, schafft ein ruhiges Gewissen. Wenn ich natürlich ein Mensch bin, der mit Angst stark behaftet ist, kann manchmal die Vorsorge auch dazu führen, dass ich das, wofür ich vorsorge, stärker befürchte. Aber prinzipiell, wenn man das Ganze als systemisches Phänomen sieht, ist es gut, vorbereitet zu sein.
Aber auch die Politik und die Behörden sollten den Menschen einen Leitfaden mit Verhaltens- und Vorsorgeempfehlungen an die Hand geben.
Desto mehr Menschen ich in einer Gesellschaft habe, die zu dem Zeitpunkt vielleicht destabilisiert ist oder an der Kippe ist, noch stärker destabilisiert zu werden als durch das Blackout, ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen ein solidarisches, ein konstruktives und eine sachliche Verhaltensweise etablieren, um die Effekte anderer Verhaltensweisen, die vielleicht extremer sind, bestmöglich zu puffern.
Ein Blackout wird unser alltägliches Leben ganz schön aus den Fugen geraten lassen. Umso wichtiger ist es, sich dieses Ereignis ins Bewusstsein zu holen und sich psychisch darauf vorzubereiten.
Da hast du recht. Wir sollten uns alle definitiv mehr damit auseinandersetzen.
Und dass das Szenario gar nicht so unwahrscheinlich ist, haben wir in deinem Teil ja bereits gehört.
Ja, Ursachen für einen Blackout gibt es etliche. Wenn Einzelereignisse wie ein Unwetter dann auf unser verwundbares Netz treffen, kann das System zusammenbrechen. Besonders überrascht war ich während der Recherche, wie abhängig wir vom Strom sind. Nahezu alles in unserem täglichen Umfeld steht und fällt mit dem Strom. Schon verrückt. Nathalie, was fandest du denn besonders spannend?
Mich hat überrascht, dass wir Menschen scheinbar eine bestimmte Zeit in geordneten Verhältnissen leben können. Ich hätte gedacht, dass wir sofort im Chaos versinken, wenn nichts mehr funktioniert. Außerdem fand ich es interessant, dass es ein bestimmtes Schema gibt, wie wir Menschen uns in solchen Extremsituationen verhalten. Ob wir uns diese Herausforderung stellen müssen, kann uns nur die Zukunft verraten.
Ja, das war's dann von uns. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, euch hat die Folge gefallen.
Vielen Dank und bleibt gespannt auf die weiteren Folgen. Tschüss,
macht's gut!
Sie hörten Der Ausfall. Deutschland ohne Strom. ein Podcast von Studierenden der Hochschule Ansbach. Folge 1 wurde produziert von Antonia Müller und Nathalie Schwarz.